NDR Info. Echo des Tages.
Mit Joachim Hagen am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Und das sind unsere Themen. In London mussten 4 Hochhäuser wegen Brandgefahr geräumt werden. Die Bewohner kritisieren die Informationspolitik der Behörden. Die CDU in Nordrhein-Westfalen stimmt der geplanten schwarz-gelben Koalition zu. In Saudi-Arabien wurde ein Anschlag auf die Moschee in Mekka verhindert. Und am Schluss der Sendung berichten wir natürlich über den feierlichen Empfang für 2 chinesische Riesenpandas in Berlin. Es ist eine der größten Evakuierungsaktionen in der neueren Geschichte Großbritanniens. Etwa 4000 Menschen im Norden Londons mussten in der vergangenen Nacht ihre Wohnungen wegen Brandgefahr verlassen. Ihre Hochhäuser haben eine ähnliche Fassadendämmung wie der vor kurzem abgebrannte Grenfell Tower. Einige Bewohner der jetzt geräumten 4 Hochhäuser sind trotzdem sauer. Thomas Spiekhofen berichtet aus London.
Bei ihr habe niemand geklopft, sagt Paula Schofield. Sie habe aus den Medien von der Evakuierung erfahren.
No, I only know from what's been said on the media.
Als sie dann beim Roten Kreuz gefragt habe, was passiere, wenn sie nicht gehe, habe man ihr gesagt, irgendwann wird ihnen Strom und Gas abgestellt.
She said, well, eventually the electric and the gas will be cut off.
Andere berichten, sie seien mitten in der Nacht geweckt und aufgefordert worden, ihre Wohnung unverzüglich zu verlassen. Die Mitarbeiter hätten an die Tür gehämmert und gerufen, raus hier, berichtet diese Frau.
The council officials came to the door, banging on the door, get out, get out.
Mindestens 83 Bewohner sollen sich geweigert haben, ihre Wohnung zu verlassen. Manche zum Beispiel wissen nicht, wohin mit ihren Haustieren. Dieser 72-Jährigen wurde gesagt, man könne sie nicht unterbringen, weil sie einen Hund habe. Was sie mit ihm machen solle, fragt sie. Einschläfern?
Now I'm being told they can't rehouse me because I've got a dog. What do they want me to do with my dog? Put my dog to sleep?
Georgia Gould von der lokalen Verwaltung in Camden hat Verständnis für den Frust, der sich bei der nächtlichen Evakuierung breit gemacht hat.
Das ist einfach eine Situation, wie wir sie noch nicht hatten. Da waren 4000 Leute in den Wohnblöcken. Und auch wenn unsere Helfer überall nach einer vorübergehenden Bleibe gesucht haben, ist doch klar, die Leute sind müde, sie hatten eine schreckliche Nacht. Und wir wollen sie so schnell wie möglich in sichere Unterkünfte bringen.
In Begleitung von Feuerwehrleuten sollen die Menschen noch einmal in ihre Wohnungen zurückkehren und wichtige persönliche Habseligkeiten mitnehmen. Wie lange sie dann aber auf die endgültige Rückkehr warten müssen, ist noch unklar. Die Stadtverwaltung spricht von 3 bis 4 Wochen, die man für die dringendsten Maßnahmen benötige. Premierministerin Theresa May sagt, die Bewertung in Camden sei nicht nur eine Frage der Außenverkleidungen gewesen, sondern es habe eine ganze Reihe von Dingen gegeben, die die Feuerwehrleute beunruhigt hätten. Bei den Hochhäusern in Camden gibt es offenbar auch Bedenken wegen der Dämmung von Gasleitungen und fehlender Brandschutztüren. Die Renovierung der Wohnblöcke vor ein paar Jahren soll von derselben Firma durchgeführt worden sein wie beim Grenfell Tower. Derzeit lässt die Regierung landesweit die Außenverkleidungen von Hochhäusern untersuchen. Wenn sich dabei herausstellen sollte, dass das Material nicht den Sicherheitsstandards entspreche, werde sofort gehandelt, sagt May.
When those tests find that that cladding is not up to the fire safety standards, immediate action is taken.
Bei bislang 27 Wohnblöcken hat die Fassade nach Angaben der Regierung diese Tests nicht bestanden.
3 Monate vor der Bundestagswahl dümpelt die SPD in den Umfragen abgeschlagen vor sich hin, weit hinter der CDU. Das soll sich mit dem Sonderparteitag morgen in Dortmund ändern. Dort wollen die Sozialdemokraten nicht nur ihr Wahlprogramm beschließen, sie wollen sich auch Mut machen für die Aufholjagd. Volker Schaffranke zur Ausgangslage.
Wer den Zustand der deutschen Sozialdemokratie vor diesem wichtigen Parteitag verstehen will, der muss die Zeit fast auf den Tag genau 3 Monate zurückdrehen.
Liebe Genossinnen und Genossen, ab jetzt beginnt der Kampf um den Anspruch, den wir haben, die stärkste Partei in diesem Lande zu werden und den nächsten Bundeskanzler zu stellen. Zuvor wird Anke Rehlinger Ministerpräsidentin des Saarlandes, Thorsten Albig, Ministerpräsidentin Schleswig-Holstein, Hannelore Kraft.
Es ist Mitte März. Martin Schulz wird zum 100% Parteichef gekürt. Die Euphorie des Aufbruchs hat die Delegierten berauscht. Diese Stimmung mit der Kernbotschaft Gerechtigkeit schlug sich auch in den Umfragen nieder. Viele in der SPD und nicht nur dort glaubten an das, was der Kanzlerkandidat Martin Schulz verkündete. Doch die Wirklichkeit sah dann ganz anders aus. Verluste im Saarland und die Ministerpräsidentenposten in Schleswig-Holstein und NRW gingen verloren.
Manchmal kriegt ein Boxer einen Leberhaken, aber das heißt noch nicht, dass die nächste Runde schon an den Gegner geht.
Warum es so kam, darüber wird noch gerätselt. Eines steht aber fest. Das Team um Martin Schulz hat einen entscheidenden Fehler gemacht. Dieser Kampfeswille, dieses Wir-können-was-reißen-Gefühl wurde nicht weitergeführt und unterfüttert. Im nordrhein-westfälischen Wahlkampf durfte sich Martin Schulz nicht einmischen, auf ausdrücklichen Wunsch von Hannelore Kraft. Und in Berlin hat der Kandidat keine öffentliche Bühne, weil keinen Ministerposten. Es gibt SPD-Konzepte zur Rente, Steuer, Familien- und Innenpolitik, aber gezündet haben die bisher nicht. Das soll in Dortmund geschehen, stellt Generalsekretär Hubertus Heil klar.
Wir setzen nicht auf Inszenierung, sondern das ist ein Arbeitsparteitag. Im Mittelpunkt steht die Rede von Martin Schulz, unserem Kanzlerkandidaten, Parteivorsitzenden, das Regierungsprogramm der Sozialdemokratie. Da gibt es nicht Konfetti oder Luftballons, sondern es wird ein Parteitag, was ein kräftiges Signal nach vorne gibt.
In dem Regierungsprogramm, wie Heil betont, finden sich auf 70 Seiten viele Reformvorschläge. Geringere Abgaben für Familien und Alleinerziehende, 30 Milliarden Euro in Bildung, Straßen und Forschung. Die Mittelschicht soll weniger Steuern zahlen. Das größte Reizthema dabei, die Vermögensteuer. Im Wahlprogramm steht sie nicht. Linke Sozialdemokraten und die Juso-Chefin Johanna Ueckermann wollen sie dort aber drin haben.
Wir haben natürlich noch ein, zwei Punkte, da wollen wir noch nachsteuern. Das ist einmal, dass wir beim BAföG noch mal ran wollen. Da, glaube ich, muss es noch mal eine Erhöhung der Leistungen geben. Wir wollen, dass die Ausnahmen beim Mindestlohn abgeschafft werden für unter 18-Jährige. Und wir wollen auch, dass eine Vermögenssteuer im Wahlprogramm steht.
Nachsteuern, das klingt jetzt nicht nach großem Streit. Geschlossenheit heißt die Devise für Dortmund. Denn nach wie vor zählt für Martin Schulz:
Ich trete mit dem Anspruch an, der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden.
Volker Schaffranke vor dem SPD-Bundesparteitag in Dortmund. Gestern hatte die FDP in Nordrhein-Westfalen der geplanten schwarz-gelben Koalition zugestimmt. 97% der FDP-Mitglieder waren für den ausgehandelten Koalitionsvertrag mit der CDU. Heute war nun die CDU selbst dran, auf dem Landesparteitag in Neuss.
Wer stimmt für den soeben vorgestellten Koalitionsvertrag? Den bitte ich ums Kartenzeichen. Dankeschön. Jetzt frage ich, wer stimmt dagegen? Ich sehe niemanden. Wer enthält sich? Ich sehe keine Enthaltung. 100% Zustimmung.
Solche Ergebnisse haben selbst in der CDU Seltenheitswert. 100% Zustimmung zum Koalitionsvertrag heute auf dem CDU-Parteitag in Neuss. Das Signal eindeutig: Wir wollen regieren und wir wollen es besser machen als die alte rot-grüne Koalition. Dass die Mehrheit für CDU und FDP im neuen NRW-Landtag denkbar knapp sein wird, 100 Stimmen für die Regierungsparteien zu 99 für die Opposition, macht dem CDU-Landeschef und designierten neuen Ministerpräsidenten keine Angst, Armin Laschet.
Wir sagen jedem, der jetzt rumspekuliert, wir achten weder auf die SPD noch auf die Grünen, erst recht nicht auf die AfD. Wir 100 werden 5 Jahre lang gemeinsam alles durchbringen, was wir uns vornehmen.
Laschet hatte zuvor auf dem Parteitag nachdrücklich geworben für das schwarz-gelbe Regierungsprogramm. Da sei viel CDU drin. Mehr Polizisten, Null-Toleranz-Politik gegenüber Kriminellen, die Rückkehr zum klassischen G9-Abitur, weniger Fesseln für die Wirtschaft. Er wolle eine Politik nicht nur für die nächsten 5 Jahre machen, sondern eine, die länger Bestand habe als nur eine Wahlperiode. Dazu gehöre auch, dem kleineren Koalitionspartner Entfaltungsmöglichkeiten und Erfolge zu gönnen.
Man muss auch dem kleineren Partner Gelegenheiten geben, dass er erkennbar bleibt, dass er auch Punkte macht. Wenn ein FDP-Wirtschaftsminister das Land voranbringt, Bürokratie abbaut, Digitalisierung voranbringt und wir wieder Spitze werden, ist das unser gemeinsamer Erfolg.
FDP-Fraktionsvize Joachim Stamm, der als Gastredner beim CDU-Parteitag auftrat, sprach von einer Herkulesaufgabe. Die Menschen in NRW hätten riesen Erwartungen an die neue Landesregierung. Neustart bei der inneren Sicherheit, Staus beenden, eine neue Schulpolitik, neue wirtschaftliche Dynamik. Die FDP hatte sich schon gestern mit einem ähnlich klaren Ergebnis, 97%, für den Koalitionsvertrag ausgesprochen. Damit ist der Weg jetzt also frei für eine schwarz-gelbe Landesregierung in Nordrhein-Westfalen. Der Fahrplan für die kommende Woche: Am Montag soll der Koalitionsvertrag offiziell unterzeichnet werden. Am Dienstag wird Armin Laschet im Landtag zum neuen Ministerpräsidenten gewählt. Und am Freitag, mit der Vereidigung der neuen Minister, wird der Regierungswechsel dann komplett vollzogen sein.
Stefan Lauscher über den CDU-Landesparteitag in Neuss. In der Provinz Sichuan im Westen Chinas ist heute Morgen ein ganzes Dorf von einem Erdrutsch begraben worden. Von vielen der zweistöckigen Häuser war nicht einmal mehr das Dach noch zu erkennen. Die Rettungsteams suchen schon den ganzen Tag nach Überlebenden. Nach offiziellen Angaben werden fast 150 Menschen vermisst. Stefan Wurzel über die Rettungsarbeiten.
Fünf Soldaten versuchen, einen riesigen Felsbrocken zur Seite zu bewegen. Dabei müssen sie aufpassen, nicht selbst abzurutschen auf dem glatten Gestein, denn es regnet immer noch. Dort, wo einmal das Dorf Xinmo war, ist nichts mehr zu sehen, was an eine Besiedlung erinnert. Stattdessen eine schwarz-graue Geröllwüste, zum Teil liegen riesige Gesteinsbrocken herum. Auf rund 2 Kilometern Breite sind die Erdmassen heute früh den Abhang heruntergeschossen, gegen 6 Uhr Ortszeit. Sie haben mindestens 46 Häuser unter sich begraben. Offiziell ist die Rede von 141 Menschen, die vermisst werden. Wie viele Bewohner bei dem Unglück getötet oder verletzt wurden, ist noch nicht bekannt. Such- und Rettungsteams sind im Einsatz, unterstützt von vielen Soldaten und Bewohnern aus Nachbargemeinden. Staatliche chinesische Medien berichten von hunderten Helfern. Berichtet wurde auch, dass eine 3-köpfige Familie gerettet wurde. Reporter beschreiben außerdem, dass Helfer Stimmen unter den Geröllmassen gehört haben und dort besonders intensiv suchen. Der chinesische Staatschef Xi Jinping rief in Peking zu größten Anstrengungen auf, um noch weitere Überlebende zu finden. Ausgelöst hat den Erdrutsch heftiger Regen. Die Erdmassen hatten sich von einem Berghang oberhalb des Dorfes gelöst. Das Unglück ereignete sich in der Provinz Sichuan im Südwesten von China, etwa 200 Kilometer von der Provinzhauptstadt Chengdu entfernt. Dort und auch in vielen anderen Landesteilen regnet es seit Tagen in Strömen. Regelmäßig kommt es in China während der regenreichen Sommermonate zu teils heftigen Erdrutschen.
Für das saudi-arabische Königshaus ist es der Albtraum schlechthin. Terroristen greifen die große Moschee in Mekka an, das große Heiligtum des Islam. Vor knapp 40 Jahren ist das schon einmal passiert. Damals gab es viele Tote, auch unter den Pilgern. Seitdem wurden die Sicherheitsmaßnahmen immer wieder verschärft. Jetzt konnte offenbar ein weiterer Terroranschlag auf die große Moschee in Mekka in letzter Minute verhindert werden. Unsere Korrespondentin Isabel Kotowatz berichtet.
Fernsehbilder des arabischen Senders El Echbarir zeigen ein zerstörtes Haus in Mekka, völlig in Trümmern. Hier hatte sich gestern ein mutmaßlicher Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Sicherheitskräfte hatten sich mit ihm zuvor einen Schusswechsel geliefert. Als sie ihn festnehmen wollten, kam es zur Explosion. 11 Menschen wurden dabei verletzt, darunter 6 Pilger aus dem Ausland. Ein Augenzeuge, der in dem Haus wohnte, berichtet im saudischen Fernsehen. Als ich den Lärm hier hörte, bin ich sofort aus dem Haus gerannt und habe meine Geschwister und meine Mutter in Sicherheit gebracht. Der Mann, der sich hier in die Luft gesprengt hat, ist erst vor kurzem hier in das Haus eingezogen. Gesehen habe ich ihn nie. Er hat sich hier quasi während des Ramadans eingemietet. Eigentlich war das Ziel des mutmaßlichen Attentäters ein anderes, die große Moschee, die heiligste Stätte des Islam. Dort, wo jetzt zum Ende des Ramadan Millionen Muslime aus aller Welt zusammenkommen. Nach Angaben des saudi-arabischen Innenministeriums soll der Angriff auf das Gotteshaus von insgesamt 3 Terrorgruppen geplant worden sein. Der Nachrichtensender Al-Arabiya meldete, dass zuvor bei Terrorermittlungen in Mekka 5 Menschen festgenommen wurden, darunter eine Frau. Wer hinter dem geplanten Anschlag auf die große Moschee steckt, ist noch unklar. Aus ermittlungstaktischen Gründen wolle man keine näheren Angaben zu den Tätern machen. In einer Mitteilung des Innenministeriums hieß es lediglich, Hintermänner im Ausland hätten den Anschlag organisiert. Saudi-Arabien kämpft schon länger gegen Unruhen in seinem Land. Seit Ende 2014 gab es in dem erzkonservativen Königreich mehrere Anschläge. Jedes Mal bekannte sich der sogenannte Islamische Staat dazu. Der Iran hat das geplante Attentat auf die Moschee scharf verurteilt. Vom Außenministerium in Teheran hieß es, man sei jederzeit bereit, andere Länder im Kampf gegen diese Kriminellen, die Hass und Ignoranz verbreiten, zu unterstützen. Eine ungewöhnliche Geste, denn eigentlich sind der Iran und Saudi-Arabien seit Jahren Erzfeinde. Beide kämpfen um die Vormachtstellung in der Region. Nach dem vereitelten Anschlag auf die große Moschee werden Erinnerungen wach. Das bedeutende Gotteshaus war schon einmal Ziel eines Angriffs. Im Jahr 1979 hatten dort 200 bewaffnete Islamisten Dutzende Pilger als Geiseln genommen. Damals starben dabei mehr als 100 Menschen, 500 wurden verletzt.
Albanien ist eines der ärmsten Länder Europas. Vom Kommunismus hat sich das kleine Land immer noch nicht ganz erholt. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, viele Albaner arbeiten im Ausland. Morgen wird in Albanien ein neues Parlament gewählt, aber an eine schnelle Besserung der Lage glaubt niemand. Clemens Fehrenkotte berichtet.
Pünktlich zu jeder vollen Stunde dreht Liljana Duschk ihr Radio lauter. Die Nachrichten will die Pächterin eines kleinen Textilgeschäftes in Fresco gerade jetzt vor den Wahlen nicht verpassen. Hier in einem der neu entstandenen Satellitenvororte von Tirana verkauft Liljana mit ihrem Mann Adrian Badehosen, Unterwäsche, bunt bedruckte T-Shirts und grelle Sommerkleider. Wie es ihrem Geschäft derzeit gehe? Nicht so gut, denn die Leute, die hier in der Peripherie leben, sind nicht so reich und die möchten gerne niedrige Preise haben. Vor 27 Jahren gab es den Vorort Fresco nicht. Dort, wo heute rasch errichtete Hochhäuser, einfache Straßencafés und Supermarktketten zu sehen sind, weideten bis zum Ende des alten kommunistischen Regimes 1990 nur Schafe. Die Hauptstadt zieht unablässig neue Einwohner an, aus den ländlichen Regionen Albaniens, in denen immer noch knapp die Hälfte der 3 Millionen Menschen lebt. Liljana ist mit der Regierungsbilanz von Ministerpräsident Edi Rama von der Sozialistischen Partei halbwegs zufrieden. Dessen Ankündigung vor 4 Jahren zumindest, die Steuern für Kleinstunternehmen wie das ihrige zu senken, habe Rama umgesetzt. Ja gut, wir zahlen im Jahr hier als Steuer für unser Geschäft und für Schulen also insgesamt 100 Euro im Jahr. Aber wir müssen noch Gesundheits- und Sozialversicherungen zahlen. Mit teilweise drastischen Methoden hatte der Ministerpräsident der Zahlungsbereitschaft seiner Landsleute auf die Sprünge geholfen. Für Strom, für Wasser und für die Steuerzahlungen. Öffentlichkeitswirksam wanderten einige Stromkunden, die seit Jahren keinen Cent für ihren Verbrauch gezahlt hatten, ins Gefängnis. Das, sagt Liljanas Ehemann Adrian, habe gewirkt. Auch die Reformen hat er durchgeführt. Früher habe ich die Steuern bezahlt, die anderen aber nicht. Jetzt zahlen alle. Natürlich hat er nicht alle Reformen durchgeführt, aber er hat damit begonnen. Rund 40% aller Albaner arbeiten noch in der Landwirtschaft, zumeist auf kleinteiligsten Anbauflächen. Mimona Kotore betreibt in Fresco einen kleinen Gemüseladen mit ihren beiden Töchtern. Kartoffeln, Wassermelonen, Frühlingszwiebeln und Tomaten stehen vor dem Geschäft. Es gibt Tage, an denen es gut läuft und es gibt weniger gute Tage. Dies ist nicht eine Gegend, in der die Reichen wohnen. Es gibt auch arme Leute. Manchmal kommen sie, ich schreibe dann ihren Namen auf und dann bringen sie das Geld später. Manche sind arbeitslos. Mit 15% wird die Arbeitslosenzahl angegeben. Bei den jungen Albanern bis 25 Jahren liegt sie doppelt so hoch. Albanien, das eines der ärmsten Länder Europas ist, will Regierungschef Rama in die Europäische Union führen. Ein sehr langer Weg, der bei den politischen Eliten aller Parteien allerdings als die einzig strategisch richtige Perspektive Albaniens angesehen wird.
Clemens Fehrenkotte berichtete. Die von Bodelschwingsen Stiftungen Bethel sind eines der größten diakonischen Unternehmen Europas. Vor 150 Jahren hatte alles mit der Fürsorge für epilepsiekranke Jugendliche begonnen. Heute wurde mit einem Festakt und einem Gottesdienst das Jubiläum gefeiert. Aus Bielefeld berichtet Oliver Jürgens.
Die Stadthalle in Bielefeld war bis auf den letzten Platz gefüllt. 1900 geladene Gäste waren gekommen aus ganz Deutschland. Mitarbeiter, Bewohner, Angehörige und Spender der von Bodelschwingschen Stiftungen Bethel, die ihren 150. Geburtstag feierten. Viele Menschen mit Behinderungen, aber auch alte Menschen und Kranke wohnen in den Einrichtungen oder werden dort behandelt. Der ehemalige SPD-Vorsitzende Franz Müntefering ist schon lange Bethel-Botschafter.
Als ich das kennengelernt habe, habe ich Situationen gesehen, wo wirklich schwerst behinderte Menschen hier leben, die man draußen so gar nicht sieht. Und ich habe gesehen, in welcher Intensität die Bediensteten hier, die Pflegerinnen und Pfleger, die Ärzte sich darum kümmern. und wirklich das nach dem Prinzip Würde des Menschen unantastbar machen.
1867 wurde Bethel gegründet. Zunächst kümmerte man sich um epilepsiekranke Jugendliche. Inzwischen hat Bethel 18.000 Beschäftigte. 230.000 Menschen werden jedes Jahr in den Einrichtungen in ganz Deutschland behandelt. Die Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, Annette Kurschus, knüpfte in ihrer Betrachtung an ein Zitat Luthers an.
Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Und ein Christenmensch zugleich ist ein dienstbarer Knecht aller und jedem untertan. Und genau das wird ja in Bethel gelebt. Die beugen sich vor keinem, sie beugen sich noch nicht mal vor Krankheit und Tod, aber sie beugen sich und bücken sich für jeden Menschen, der Hilfe braucht.
Der Moderator, Kabarettist und Mediziner Eckart von Hirschhausen führte durch das Programm des Festaktes. Er verriet, dass er beinahe selbst in Bethel als Arzt angefangen hätte und plädierte dafür, sich stärker um die Pflegekräfte zu kümmern.
Was engagierte Pflege ausmacht, das haben wir lange Zeit gering geschätzt und wir haben es vor allen Dingen miserabel bezahlt. Und gerade durch die Privatisierung im Gesundheitswesen wird immer mehr an Personen gespart. Alle reden über personalisierte Medizin, aber es gibt gar keine Leute mehr, mit denen man die betreiben kann.
Ich hab die Taschen voll Gold, manchmal sind Löcher drin.
Einer der Höhepunkte des Festaktes war der Auftritt der Bethel-Band. Die Sängerin und Musikerin Annette Humpe hatte mit ihr extra einen Titel produziert.
Das ist jetzt mal kein Projekt, wo eine Plattenfirma mir im Nacken sitzt und sagt, das muss aber auch in die Charts und ist denn auch die Snare, hat die den richtigen Sound? Und das hatte was sehr Befreiendes für mich und für die Band.
Falls du das hörst.
Oliver Jürgens berichtete aus Bielefeld. Morgen Abend geht die Kieler Woche mit einem großen Feuerwerk über der Förde zu Ende. Und heute lockte noch einmal die traditionelle Windjammerparade Tausende von Zuschauern ans Ufer. Allerdings war es diesmal etwas anders als sonst. Der Dachverband der deutschen Traditionsschiffe hatte zu einer Protestaktion aufgerufen, weil seiner Meinung nach die geplanten neuen Sicherheitsvorschriften den Erhalt vieler historischer Schiffe gefährden. Deshalb blieb heute bei der Windjammerparade eine deutliche Lücke zwischen dem ersten Schiff und dem Rest der Teilnehmer. Peter Bartelt berichtet.
Pünktlich um 11 Uhr war die Tor Heyerdahl in der Innenförde gestartet. Die meisten anderen Schiffe blieben zunächst hinter der Startlinie liegen, so wie die Initiatoren des Protestes es geplant hatten. Mit dem Abstand von einer Seemeile folgten sie dann dem Führungsschiff. Mit diesem Protest wollten sie deutlich machen, wie es aussieht, wenn deutsche Traditionsschiffe nicht mehr an solchen Veranstaltungen teilnehmen würden. Viele der Zuschauer wussten allerdings nichts von der Aktion und wunderten sich, warum zunächst nur so wenige Schiffe an ihnen vorbeizogen.
Das ist eine Lücke, ja. Schade. Man hat gedacht, hier kommt ein Riesenpulk daher. Aber
wir sind das erste Mal hier und hatten eigentlich gehofft, mehr zu sehen. Aber wir sind optimistisch.
Es waren erstmal nur Großsegler, ein paar. Und der Rest scheint noch ein bisschen zu kommen.
Nee, da ist noch nicht, die sind noch nicht durch. Alle Meerschiffe kommen von da hinten jetzt.
Sie wurden nicht enttäuscht, denn vor dem grauen Hintergrund der Wolken über der Kieler Förde kam dann mit einiger Verspätung der große Pulk der anderen Segler in Sicht, begleitet von unzähligen kleineren Yachten und Motorbooten und der Begeisterung der Zuschauer am Ufer.
Na ja, jetzt wird's schön. Jetzt kommt das, was wir erwartet haben. Schön.
Jetzt sind die Schiffe doch etwas dichter, etwas schöner, vielfältiger. Toll, mir gefällt's.
Ja, wunderbar.
Doch, sieht super aus. Bisschen Sonne wäre nicht schlecht, aber ansonsten prima. Regnen tut's gerade nicht. Herrlich.
Schönes Panorama.
Ja, alles zusammen, fast alles zusammen. Manchmal denke ich, sind zu viele kleine Schiffe da, dass man die großen gar nicht mehr erkennen kann. Aber im Grunde genommen, das Gesamtbild ist schon in Ordnung. Das ist fantastisch.
Und ja, mir gefällt es einfach sehr gut. Herrensegel, das ist toll.
Nur, wenn jetzt natürlich die Sonne da wäre, wäre es natürlich besser. Aber wir kennen es einfach nicht anders.
Während die einen das maritime Erlebnis hörbar genossen, hatten sich andere auf dieses Ereignis auf anderer Ebene bestens vorbereitet. Freunde eingeladen, Campingstühle und Proviant im Gepäck und entsprechend gute Laune.
Strandkorb haben wir gemietet. Wir machen das aber schon seit Jahren, weil wir hier wohnen. Also kennen wir uns ein bisschen aus. Und wenn wir dann Besuch kriegen aus Bremen, freuen wir uns und zeigen dem, wie es bei uns an der Förde ist.
Frikadellen, die Flasche Sekt ist schon alle. Senf, Käse, Brötchen, alles, was dazugehört. Wir müssen ja überleben irgendwie, ne? War schon immer so.
Und auch das typische Kieler Wochewetter tat der Stimmung keinen Abbruch. Im Gegenteil, der Kontrast zwischen den dunkelgrauen Wolken am Himmel und den weißen Segeln auf dem Wasser sorgte für eine ganz besonders stimmungsvolle Atmosphäre.
In Berlin sind heute zwei chinesische Riesenpandas für den Berliner Zoo angekommen. Sie wurden fast wie Ehrengäste vom Berliner Bürgermeister Müller und dem chinesischen Botschafter auf dem Flughafen Schönefeld in Empfang genommen. Riesenpandas sind immer noch vom Aussterben bedroht. Deshalb gilt in China die Ausleihe der beiden Tiere als besonderer Freundschaftsbeweis. Oliver Schosch berichtet.
Das Panda-Pärchen ist um kurz vor 15 Uhr gelandet mit einer Stunde Verspätung. Der Empfang wie bei einem Staatsakt. Eine Pressetribüne in einer Cargohalle des noch nicht eröffneten Flughafens BER. Vor Ort Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller und der chinesische Botschafter Xie Mingde. Der Berliner Zoodirektor Andreas Knierim musste sich lange gedulden, bevor er seine neuen Schützlinge Ming Ming und Zhao Qing sehen konnte.
Erstaunlicherweise bin ich gar nicht so aufgeregt. Ich bin etwas angespannt, dass auch alles klappt. Aber ich weiß auch, wir haben alles vorbereitet. Es ist alles bestens. Die Anlage ist für die Tiere fertig sozusagen. Ich habe schon so ein paar Transporte hinter mir und weiß einfach, wenn die Sache so ist, dass ich gar nicht vorab informiert werden muss, dann läuft eben alles.
Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller strahlte die ganze Zeit und wirkte fast so, als ob er verlorene Kinder in Empfang nehmen würde. Berlin ist immer im Bärenfieber, wenn es nach Michael Müller geht.
Wir hatten auch mit Knut ja eine tolle Resonanz. Aber die Panda sind etwas Besonderes. Sie sind so selten. Sie waren eine Zeit lang vom Aussterben bedroht. Und sie gehören irgendwie auch zu Berlin. Und nach 2012, nachdem Bao Bao gestorben war, hatte man irgendwie das Gefühl, da fehlt was im Zoo. Und deswegen freuen sich alle so sehr darauf, dass es jetzt wieder weitergeht.
Die Pandas müssen einige Tage in Quarantäne bleiben in einem Innenbereich des Berliner Zoos. Am 5. Juli sollen sie dann im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Chinas Staatspräsident Xi Jinping der Öffentlichkeit präsentiert werden. Es sind die einzigen Pandas in einem deutschen Zoo. Es ist oft von chinesischer Panda-Diplomatie die Rede. Pandas an befreundete Partnerländer zu verschenken, hat lange Tradition. Allerdings werden diese beiden Pandas kostenpflichtig verliehen, für mindestens 15 Jahre, für 1 Million US-Dollar pro Jahr.
Und wir kommen jetzt zum Sport im Echo des Tages. Im Studio ist Mats Mikkelsen.
Sebastian Vettel oder Lewis Hamilton? Diese Frage beschäftigt die Formel-1-Fans in dieser Saison bei jedem Rennen und jedem Qualifikationstraining. In Baku heißt die Antwort auf die Frage bisher ganz klar Lewis Hamilton. Der Brite startet im Mercedes von Platz 1 ins Rennen in Aserbaidschan. Sebastian Vettel im Ferrari war als Vierter chancenlos. Volker Hirt fasst die Qualifikation zusammen.
Es war der größte Rückstand der Saison hinter Mercedes über eine Sekunde. Vettel zudem langsamer als sein Teamkollege Kimi Räikkönen. Das nagt zusätzlich. Die Mercedes scheinen den Sieger unter sich ausmachen zu können. Lewis Hamilton startet ganz vorne, versetzt neben ihm sein Teamkollege Valtteri Bottas. Die Überlegenheit erinnert ein wenig an die vergangenen Jahre, wo niemand Mercedes das Wasser reichen konnte. Womöglich liegt es an der Streckentopographie, diesem engen Stadtkurs mit eckigen Kurven, die keinen Rhythmus zulassen und wo Power das entscheidende Kriterium ist. Hinter den derzeitigen Top-Teams lauert Max Verstappen im Red Bull als Fünfter mit berechtigten Hoffnungen, die Ferrari vor sich im Rennen zu verdrängen.
Rennstart in Aserbaidschan ist morgen um 15 Uhr. Alexander Zverev ist Deutschlands bester Tennisspieler. Das hat er heute mal wieder eindrucksvoll bewiesen. Zverev steht im Finale des Rasenplatzturniers von Halle nach einem ganz starken Dreisatzsieg gegen den Franzosen Gasquet. Morgen gibt es dann das Finale in Westfalen. Der junge Hamburger Zverev trifft auf Roger Federer aus der Schweiz.
Er ist der beste Spieler aller Zeiten, vor allem auf diesem Belag, deswegen wird es ein sehr schweres Match morgen, aber ich freue mich natürlich, dass ich im Finale bin und natürlich ist es wahrscheinlich das Traumfinale für das Turnier und für das Publikum auch.
So ist es. Das Traumfinale in Halle-Westfalen, Zverev gegen Federer, beginnt um 13 Uhr morgen. Die ersten beiden Halbfinalisten des Confed Cups stehen fest. Sie heißen Portugal und Mexiko. Portugal besiegte Neuseeland mit 4:0. Mexiko siegte 2:1 gegen Russland. Damit ist das Turnier für den Gastgeber Russland schon in der Vorrunde beendet. Eine große Enttäuschung. Das deutsche Team spielt morgen um 17 Uhr gegen Kamerun. Die deutsche U21-Nationalmannschaft spielt bisher eine richtig gute Europameisterschaft. Nach den beiden Auftaktsiegen in Polen reicht heute im letzten Gruppenspiel definitiv ein Punkt zum Einzug ins Halbfinale. Gegner ist Italien. Eventuell könnte die deutsche Mannschaft von Trainer Stefan Kunz sich sogar eine knappe Niederlage erlauben. Anstoß in Krakau ist um 20.45 Uhr.
Das war der Sport mit Mats Nicholson und damit geht das Echo des Tages auch zu Ende. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Joachim Hagen.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.